Eigentlich haben wir eine Gemeindefreizeit geplant. Ich sage eigentlich, weil es Mitte April ist und wir wissen immer noch nicht genau, ob die Freizeit Anfang Mai stattfinden kann. Corona lässt grüßen. Aber das Thema unserer Freizeit ist leidenschaftlich leben. Und wir haben Teilnehmer eingeladen, ihre Leidenschaft den anderen vorzustellen. Ich selber habe viele Hobbys, die ich über die Jahre mal mehr und mal weniger leidenschaftlich verfolgt habe. Viele wissen, dass wenn ich irgendwo hinfahre, nehme ich gern meine Kameradrohne mit, um besondere Aufnahmen von der Umgebung zu machen. Das habe ich bei der letzten Gemeindefreizeit in Bad Blankenburg vor 2 Jahren getan. Es ist etwas, was mir Spaß macht. Häufig kann man eine Leidenschaft daran erkennen, wie viel jemand bereit ist zu investieren. Ich habe einiges für diese Leidenschaft investiert, aber es gibt andere, die es noch viel weiter betrieben haben als ich. Tatsächlich kann ich im Moment mit meiner Drohne nicht mal fliegen. Da muss noch etwas gemacht werden. Es muss noch etwas investiert werden. Und ich gebe zu, dass ich mir überlege, wie viel diese Drohne mir noch wert ist. Wie sehr wir etwas schätzen, wie leidenschaftlich wir sind, erkennt man auch an den Grenzen, die wir setzen. Wie weit sind wir bereit zu gehen? Wie viel werden wir investieren? Und an welchem Punkt sagen wir, jetzt reicht es? Ein anderes Wort für Leidenschaft ist Passion. Duden definiert Passion als starke, leidenschaftliche Neigung zu etwas oder leidenschaftliche Hingabe. Durch die Passionszeit habe ich über Persönlichkeiten der Passion gesprochen. Judas, der Jesus verraten hat, Kaiaphas, der hohe Priester, Petrus, der Jesus verleugnet hat, und Pilatus, der römische Statthalter. Pilatus stach eher durch seine Leidenschaftslosigkeit hervor. Er wollte sich nicht die Hände dreckig machen. Er hat sich die Hände gewaschen. Er wollte nichts mehr mit dem Ganzen zu tun haben. Judas wurde durch seine Leidenschaft verführt. Kaiaphas wurde durch seine Leidenschaft verblendet. Und Petrus' Leidenschaft für Jesus wurde schwer auf die Probe gestellt. Am Karfreitag habe ich dann gesagt, dass du die Person der Passion bist, die hervorgehoben werden soll. Wir sollen erkennen, dass Jesus wegen unserer Sünden gestorben ist, aber dass wir durch seinen Tod die Gewissheit haben dürfen, dass er schon alles durchgemacht hat, was uns widerfährt. Er kennt unsere Dunkelheit, er kennt unsere Ängste und er kennt unsere Leidenschaften. Natürlich ist Jesus die Persönlichkeit der Passion. Ohne ihn würden die Geschichte Judas und Petrus überhaupt nicht kennen. Und auch solche bedeutende Persönlichkeiten wie Pilatus und Kaiaphas wären nur wenigen Spezialisten, spezialisierte Historiker, einen Begriff. Aber bei Jesus geht es um viel mehr als nur historische Bekanntheit. Jesus ist der Scheideweg. Er ist es, an wen sich die Geister scheiden. Ich habe vorhin gesagt, dass man eine Leidenschaft auch daran messen kann, wie viel man bereit ist zu investieren. Jesus war bereit, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen. Er ist Mensch geworden. Aber wenn Gott selber in seine Schöpfung hineinkommt, würde man denken, dass er es sich zumindest gut gehen lassen würde. Eine vornehme Familie mit exponierter Blutlinie und alle Annehmlichkeiten, die die Zeit zu bieten hat. Aber nein, unser Gott ist in einer einfachen Familie, in einfachen Verhältnissen, in einer trostlosen politischen Situation gekommen. Wie wichtig müssen wir ihm sein, dass er bereit war, so viel zu investieren. Und dann war natürlich seine Passion. Verspottet und verschmäht, von Mächtigen und Armen zugleich, wird er ausgepeitscht und an ein Kreuz genagelt. Heute können wir kaum begreifen, was für Scham und Schande es bedeutet, gekreuzigt zu werden. Was für eine Leidenschaft ist das, für die jemand willentlich in den Tod geht? Seine Leidenschaft, für die man bereit ist, alles zu geben. Es gibt keine Grenzen mehr. Es ist die größte denkbare Investition. Nun, das war Karfreitag. Und heute ist der dritte Tag, seitdem all das passiert ist. In seinem Tod hat Jesus schon das Opfer gebracht, dass wir Frieden mit dem Vater haben können. Aber unser Gott hat immer noch etwas auf Lager. Unser Text für heute ist Matthäus Evangelium, Kapitel 28, die Verse 1 bis 10. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, »Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und große Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Das ist typisch für unseren Gott. Er stellt alles auf den Kopf. Der, der tot sein soll, lebt. Die, die aufpassen sollen, dass er schön tot bleibt, sind selber wie tot vor Angst. Der Stein, der den Toten im Grab halten soll, wird weggewälzt, nur um zu zeigen, dass das Grab schon leer ist. Die Frauen, die gekommen sind, um zu trauern, landen auf den Knien in Anbetung. Denn der, der tot sein sollte, erscheint leibhaftig vor ihnen. Und das sind nur die Umkehrungen in diesen paar Versen. Es ging dann auch kräftig weiter. Für die Zeit war es eine gigantische Umkehrung der üblichen Praxis, dass alle vier Evangelisten übereinstimmend berichten, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Dann sind ganz einfache Menschen zu furchtlosen Verkündigern geworden. Menschen, die zuvor wahrscheinlich nie weiter als 200 Kilometer von ihrem Geburtsort gereist sind, sind dann um die Welt gefahren, um anderen von diesem Jesus und seiner Auferstehung zu erzählen. Sie waren auch eher bereit zu sterben, als aufzuhören, über Jesus zu reden. Warum? Was hat Jesu Auferstehung bedeutet, dass sie so brennend waren, diese Botschaft weiterzugeben? Jesu Auferstehung bedeutet für die Jünger damals und auch für uns heute, dass wir jetzt schon einen Anteil an Gottes neue Schöpfung haben können. Viele Menschen denken, dass die Berichte von Jesu Auferstehung erst später erfunden wurden. Allerdings sind die Evangelisten und alle anderen neutestamentlichen Schreiber überaus deutlich darüber, dass sie von einem historischen Ereignis reden. Eins, was sie selber nicht im geringsten erwartet haben, aber was sie selber miterlebt haben. Also reden wir nicht von einer Metapher für ein nettes geistliches Gefühl. Wir reden davon, dass Gott in die gefallene Wirklichkeit dieser Welt hineingebrochen ist und ein Zeichen gesetzt hat. Gott hat mit klarer Stimme gesagt, ich habe die Macht, die Toten von dem Grab zu erwecken. Und wenn du mir vertraust, wirst auch du Anteil an meiner neuen Schöpfung haben. Nun, bei dem Begriff Leidenschaft wird auch immer wieder davor gewarnt, dass man aufpassen soll, dass sie nicht zu etwas wird, was Leiden schafft. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Das hat sein Gutes, aber auch sein Schlechtes. Ich bin leider immer wieder in der Gefahr, Leiden zu schaffen. Und das merke ich selber häufig erst im Nachhinein, wenn ich schon zu weit gegangen bin. Das macht mich auch traurig, wenn ich das merke, dass ich jemanden mit meiner Art wehgetan habe. Ich könnte an der Stelle in Resignation versinken und sagen, das kriege ich nie unter Kontrolle. Oder ich könnte trotzig werden und sagen, so bin ich nun mal. Wenn es dich stört, kannst du mich mal. Aber die Tatsache der Auferstehung, die Tatsache der Auferstehung Jesu, eröffnet mir ganz neue Perspektiven. In Jesus darf ich wissen, dass es Vergebung gibt, die mir einen Neubeginn ermöglicht. Seine Auferstehung ist Gottes Wegweiser für mich, meine Augen auf ihn gerichtet zu halten. Denn ich darf wissen, dass er auch mich zum neuen Leben auferwecken wird. Das ist keine Vertröstung auf Jenseits, sondern es ist seine Einladung, jetzt schon als Mensch der neuen Schöpfung innerhalb der alten Schöpfung zu leben, in der Gewissheit, dass ich an seiner radikalen Erneuerung der Schöpfung Anteil haben werde. Aber das fängt schon hier und jetzt an. Ich darf Vergebung annehmen, nicht um ungeschoren davonzukommen, sondern um wirklich verändert davonzugehen. Denn das ist seine Leidenschaft, neues Leben für dich und für mich zu ermöglichen. Es ist seine Passion, das zu entmachten, was für uns Leiden schafft. Und du darfst wissen, Jesus will auch dein Leben auf den Kopf stellen, wie er das auch für die Frauen und für die sonstigen Jünger an dem ersten Ostermorgen getan hat. Wir wollen allzu oft, dass Jesus gesittet und zahm mit uns umgeht, und dabei hat er eine radikale Erneuerung unseres Denkens und Handelns im Sinn. Seine Leidenschaft war so groß, dass es für ihn keine Grenze gegeben hat, wie weit er gehen würde, um für uns die Tür in Gottes neue Welt zu öffnen. Und wie groß ist deine Leidenschaft für ihn? Welche Grenzen setzt du ihm in deinem Leben? Wenn wir frisch verliebt sind, sind wir bereit, bis zum Ende der Welt zu gehen für diese neue Liebe, die wir gefunden haben. Zu viele Menschen erleben aber, dass das Feuer in ihrer Beziehung nachlässt und die Leidenschaft schwächt ab. Es ist wichtig, dass wir diese Leidenschaft für die wichtigsten Menschen in unserem Leben pflegen. Aber vielen Menschen geht es in ihrer Beziehung mit Jesus genauso. Du sollst aber wissen, dass seine Leidenschaft für dich nicht im geringsten nachgelassen hat. Er sehnt sich danach, seine neue Schöpfung in deinem Leben aufblühen zu lassen. Amen.